Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 365.
Deutschlandradio Kultur. Deutschlandrundfahrt.
Heute live aus Bautzen in Sachsen. Was wissen Sie über Bautzen? Klar, da kommt der berühmte Senf her. Und die Sorben mit ihren Institutionen. Für die heißt Bautzen Budisin. Und dann waren da zu DDR-Zeiten noch das gelbe Elend und der Stasi-Knast, heute Gedenkstätte. Stimmt alles. Aber... In Bautzen, da gibt es außerdem den Dom mit seiner 100-jährigen Eule-Orgel. Auch die wurde hier gebaut. Da gibt es die wunderschöne Altstadt, sorgfältig restauriert, das sächsische Nürnberg und die Ortenburg mit dem Theater. Da ist die wirtschaftliche Spitzenstellung unter den sächsischen Städten. All das und noch viel mehr ist Bautzen mit seinen 41.000 Einwohnern. Live von der Ortenburg in Bautzen mit Olaf Kosert und seinen Gästen.
Wir haben unsere Bühne im Hof der Ortenburg aufgebaut. Hinter uns das Theater. Hier in Bautzen gibt es eine Kirche, die Seltenheitswert hat. Denn es ist der St. Petri-Dom in der wunderschönen Altstadt. Und dieser Dom ist deshalb etwas Besonderes, weil Katholiken und Protestanten sich das Haus teilen. Es ist die älteste Simultankirche Deutschlands. Im Jahr 1524 wurde begonnen mit dieser Zweiteilung des Hauses. Beide Konfessionen nutzen seitdem diesen Dom. Und wir freuen uns sehr, dass Vertreter beider Gemeinden zu uns gekommen sind. Von der katholischen Gemeinde Dr. Siegfried Seifert, der ehemalige Leiter der Domschatzkammer. Und von der evangelischen Gemeinde Pfarrer Burkhard Pilz. Dr. Seifert, wie kam es, dass sowohl Katholiken als auch Protestanten sich diesen Dom teilen?
Als die großen Auseinandersetzungen im 16. Jahrhundert begannen, hoffte man ja immer noch auf eine Aussöhnung. Und so hat zunächst das Domkapitel von Bautzen als Besitzer des Domes den reformatorischen Anhängern Zeiten im Dom eingeräumt, aber leider kam es nicht zur Aussöhnung, sondern zur Verhärtung der Fronten und zur Konfrontation. Dann kam es im Laufe der Zeit zum indifferenten Nebeneinander, heute, Gott sei Dank, zu einem Miteinander. Insofern ist dieser Dom ein Denkmal für 500 Jahre europäischer Kirchengeschichte.
Pfarrer Pilz, wie sieht denn das in der Praxis aus? Wie läuft das morgens? Wer darf am Sonntag als Erster rein für den Gottesdienst?
Also es ist so, dass am Morgen 9 Uhr die katholische Messe gefeiert wird und wenn wir als evangelische Christen in den Dom gehen, dann ist der Raum Weihrauch geschwängert, was übrigens sehr schön ist, was ich sehr liebe. Und dann feiern wir 10:30 unseren Gottesdienst. Und der Dom ist ja auch geteilt mit einem kleinen Gitter. Wenn wir Gottesdienst feiern in unserem evangelischen, in der evangelischen Hälfte des Domes, dann schauen wir immer hinüber in die katholische Hälfte. Wir sind beide unter einem Dach. Das ist wirklich ein schöner Ort.
Unter einem Dach, trotzdem hat jede Gemeinde ihren eigenen Platz. Aber gibt es auch, Dr. Seifert, gemeinsame Gottesdienste?
Ja, im Laufe des Jahres sind mehrere gemeinsame ökumenische Gottesdienste. Dann aber auch zu bestimmten Festen, wo es sich einfach ergibt, dass Christen der Stadt Bautzen feiern und da zusammenkommen. Höhepunkte wie die Jahrtausendfeier unserer Stadt oder die 775-Jahrfeier des Domkapitels. Also es sind immer Anlässe zum Feiern da, wo sich die Gemeinden zusammenfinden.
Für viele ist es tatsächlich so, dass Kirche fast nur noch gerade hier im Osten, im entkirchlichten Osten, in einem weitgehend atheistischen Umfeld, dass Kirche sehr stark museal wahrgenommen wird. Es gibt nicht wenige auch Bautzner Bürger, die manchmal fragen, ist im Dom überhaupt noch etwas drin? Und dann fange ich an zu erzählen, was christliche Gemeinde bedeutet, was wir tun am Sonntag und vieles mehr. Es ist insgesamt eine schwierige Situation für uns als Christen. Wir gehören zueinander und dafür steht der Bautzner Dom.
auf dass Sie weiterhin eine gute Zweckgemeinschaft bilden, die katholische und die evangelische Gemeinde von St. Petri, der ältesten Simultankirche Deutschlands. Bautzen gilt auch als das kulturelle Zentrum der Sorben. Die Straßennamen sind hier zweisprachig. Es gibt einen sorbischen Kindergarten, es gibt ein deutsch-sorbisches Theater, einen sorbischen Verlag, ein sorbisches Filmstudio.
Sie leben hier seit 1200 Jahren und Bautzen gilt als ihre heimliche Hauptstadt. Heute soll es noch 60.000 Sorben geben in Sachsen und Brandenburg. Obwohl fast alle Sorben deutsche Staatsangehörige sind, haben sie neben ihrer Sprache und Kultur auch eine offiziell anerkannte Flagge und Hymne. Zwar ist die Bezeichnung Sorben allgemein verbreitet, doch werden sie manchmal auch als Elbslawen bezeichnet.
Diese Orgel feiert in diesem Jahr 100-jähriges Jubiläum. Bei mir ist die Frau, die den Orgelbetrieb von Hermann Eule, dem Gründer, jetzt schon in der vierten Generation weiterführt, Anna-Christine Eule. Was ist denn das Besondere an dieser Eule-Orgel?
Ja, nicht nur, dass sie 100 Jahre alt ist, sondern dass sie auch in ihrem Originalzustand nahezu erhalten ist.
Wo überall hängen solche Eule-Orgeln heute noch?
Also sie hängen nicht, sie stehen.
Ja, sie stehen, pardon.
Sie stehen, ja, also natürlich in Deutschland weit verbreitet, aber inzwischen auch in Salzburg, in Petersburg, in der Zukunft hoffentlich irgendwann in Liechtenstein, in Vaduz.
Diese Firma, die Sie jetzt weiterführen, die gibt es seit 138 Jahren. Bleibt es einem eigentlich als Nachkomme einer Orgeldynastie, bleibt einem da nichts anderes übrig, als selber Orgeln zu bauen?
Mir wäre, glaube ich, schon was anderes übrig geblieben, aber ich habe mich dafür entschieden, ganz bewusst den Orgelbau zu lernen und mir das nötige Wissen anzueignen, auch so eine Firma zu leiten. Und ich denke, ich kann auch ein bisschen stolz sein auf mich und auf meine 40 Mitarbeiter. Ich glaube, Hermann Eule wäre das auch, wobei natürlich zwei Generationen dazwischen liegen, die genauso engagiert waren. Aber ich denke doch, dass wir verpflichtet sind, auch hier weiterzumachen, die Orgel attraktiv zu halten und zu gestalten. Ja.
Und werden diese Orgeln noch genau so gebaut, wie Ihr Urgroßvater damals angefangen hat?
Nee, dann das geht nicht. Also wir bauen die Orgeln heute schon anders, mit einem anderen System. Natürlich haben wir den Respekt vor unseren Vorfahren, denn die haben uns wirklich ein wichtiges und wertvolles Erbe hinterlassen. Wir arbeiten für das älteste Unternehmen der Welt. Und auch wenn wir es zurzeit tatsächlich schwer haben, wir bauen ja hauptsächlich Kirchenorgeln. Ich denke trotzdem, dass wir verstehen lernen müssen, dass ja nicht nur die Schnelllebigkeit und der Materialismus uns weiterbringen, sondern dass wir uns besinnen müssen auf die wirklichen Werte.
Drei Männer sitzen in Bautzen im Knast. Weshalb bist denn du hier? Oh, ich bin ein paar Mal zu spät gekommen, ne? Und da haben die behauptet, ich wäre ein Provokateur. Oh. Und du? Ich bin ein paar Mal zu früh gekommen. Da haben sie gesagt, ich wäre ein Spion. Und du? Ich bin immer pünktlich gekommen. Und da haben sie gesagt, ich hätte eine Uhr aus dem Westen.
Tja, wie man es macht, man hat es falsch gemacht. Ein Witz, den man sich zu DDR-Zeiten erzählt hat über den berüchtigten Stasi-Knast in Bautzen. Genau genommen gab es hier in Bautzen zwei Gefängnisse. Einmal das sogenannte Gelbe Elend, ein gelber Gefängnisbau, der auch heute noch als Justizvollzugsanstalt dient. Und dann eben das ehemalige Stasi-Gefängnis Bautzen II, das heute eine Gedenkstätte ist. Die Leiterin ist bei uns, Cornelia Liebold. Frau Liebold, was musste man, ich sag's mal in Anführungszeichen, verbrochen haben, um in Bautzen 2 zu landen?
Ja, das ist jetzt schon mal bei so einer Sendung schwierig, eigentlich in kurze Worte zu fassen. Einfach gefasst Staatsverbrechen. Also in den 50er, 60er Jahren waren das sehr allgemeine Paragraphen, der Artikel 6 der DDR-Verfassung, nachdem politische verurteilt wurden. Das konnten damals wirklich sein SED-Reformsozialisten, die einfach einen besseren Sozialismus wollten als den, der da praktiziert worden ist. Das konnten aber auch Leute sein, die wirklich auch einfach einen Witz erzählt haben. Das waren auch zu damaligen Zeiten dann noch insbesondere in Bautzen I Zeugen Jehovas, die einfach aufgrund ihrer religiösen Orientierung verurteilt worden sind. Und aber auch schon zu dieser Zeit dann Leute, die versucht hatten, aus der DDR abzuhauen und dann wegen Republikflucht verurteilt worden sind.
Es gab durchaus auch prominente Insassen, beispielsweise Walter Janka, Rudolf Barrow. Auch die haben in Bautzen II gesessen.
Genau, also das sind so die bekannteren Fälle, die jetzt auch ja noch vom Namen her einen gewissen Klang haben. Auch zum Beispiel 50er Jahre noch der erste Außenminister der DDR, Georg Dertinger, der dann dort gewesen ist. Eben auch, wie Sie schon sagten, Reformsozialisten, Walter Janka, Erich Löst auch, sehr bekannt ja heute noch als Schriftsteller. Und in den 70er Jahren so der letzte große prominente Gefangene in Bautzen II, Rudolf Barrow.
Politiker und Philosoph.
Genau, der also vor allen Dingen deswegen ja dann auch von der DDR inhaftiert worden ist, weil er im Westen sein Buch über so einen Reformsozialismus, die Alternative benannt, veröffentlicht hatte. Und deswegen ist er dann auch inhaftiert worden. Kam dann allerdings eben aufgrund der großen Proteste auch gerade in Westeuropa sehr früh, also früher als andere Gefangene, dann auch wieder frei.
Das gab es nämlich auch, Freikäufe von Häftlingen, mit denen die DDR ja zum Teil auch ihren Devisenbedarf gedeckt hat.
Genau, da war nun natürlich auch gerade Bautzen II eine stetige Quelle, kann man sagen. Man muss aber auch sagen, es war nicht nur in Bautzen II, wo politische Häftlinge gefangen wurden, sondern auch andere DDR-Gefängnisse. Nur, dass eben der prozentuale Anteil an politischen Gefangenen in Bautzen II besonders hoch war und damit natürlich dann auch gerade aus Bautzen II wirklich so ein stetiger Nachschub an Freikäufen laufen konnte, die dann von Bautzen aus über Karl-Marx-Stadt, heute Chemnitz, dann in die Freiheit gelangt sind und wo die DDR wirklich in dem Falle viele Waren bekommen hat. Das war ja kein Bargeld, sondern das lief über Waren, mit denen dann die Gefangenen freigekauft worden sind. Es kam auch sehr viel auf die Wärter im Einzelnen drauf an. Also da war nicht jeder nun gleich schlecht. Auch da differenzieren die ehemaligen Häftlinge bis heute auch immer noch, dass es auch dort die menschlichen Wärter gegeben hat, aber eben auch diejenigen, die ihre Macht durchaus ausgekostet haben.
Ein ehemaliger Häftling hat uns erzählt, was das für ein Leben war, auch was die Kontaktmöglichkeiten nach draußen anging.
Einmal im Monat gab es so eine Besuchserlaubnis und ich glaube einmal im Monat gab es also auch einen Brief, wo man alle möglichen banalen Sachen schreiben konnte. Natürlich nichts, was also mit der Haft zu tun hat, nichts, was mit Politik zu tun hat oder sonst irgendetwas. Das Wesentliche, was gesagt worden ist, blieb eigentlich im Ungesagten. Also über das, was atmosphärisch und Mimik, Gestik, was weiß ich. Es gab die Arrestzellen, da war man also völlig isoliert, wenn man mal wieder irgendwas schief gemacht hatte. Und ansonsten war das eingeteilt in Kommandos. Es gab ein Westkommando, damit hatte man null Kontakt, also auch Blickkontakte wurden also völlig vermieden. Ansonsten in diesen sogenannten Kommandos hatte man schon Kontakt und Austausch. Nicht? Man hatte also auch, sagen wir mal, diese gemeinsame Freistunde da unten, die immer links rumging, komischerweise. Es war ja natürlich ein sehr ausgeklügeltes Spitzelsystem. Die Zellen waren also teilweise auch verwanzt. Hinter den Lautsprechern oben waren Wanzen, also auch hinter den Scheuerlasten waren Wanzen und so weiter. Und es herrschte schon eine auch notwendige Paranoia. Und das verfolgt viele natürlich bis heute.
Frau Liebold, sind die ehemaligen Gefangenen, die politischen Häftlinge, die in Bautzen II saßen, eigentlich nach der Wende alle entschädigt worden?
In dem Moment, wo man dann auch von einem bundesdeutschen Gericht rehabilitiert worden ist, hat man auch Anspruch auf eine finanzielle Entschädigung, dann eben pro Haftmonat. Voraussetzung ist aber wirklich, dass vorher diese Rehabilitierung ausgesprochen wird. Was dann eben besonders bei solchen, sagen wir mal, Mischdelikten, die es ja auch oft im Zusammenhang mit politischen Delikten gegeben hat, ganz schwierig geworden ist, also für die Betroffenen. Aber die Mehrzahl der Gefangenen, die in Bautzen II inhaftiert waren, sind eben auch tatsächlich rehabilitiert und entschädigt worden.
Also es haben zum Beispiel auch ehemalige Stasi-Mitarbeiter damals eingesessen, die sich eines tatsächlichen Verbrechens schuldig gemacht haben, die geklaut haben oder unterschlagen haben. Das gab es auch.
Genau, also das muss man ja auch immer noch dazu sagen, wenn wir von diesem Stasi-Knast sprechen, das waren 80% politische Gefangene im Schnitt, kann man sagen, und 20% wirklich wegen krimineller Delikte Verurteilte. Und die waren aber nun insbesondere deswegen in Bautzen II, weil sie einfach zur Elite der DDR gehörten, wo nicht bekannt werden sollte, dass auch solche Menschen einfache kriminelle Verbrechen begehen und die dann deswegen in diesem besonderen Knast inhaftiert waren. und natürlich auch dort dann eher noch wieder angehalten werden konnten, ihre Tat wieder gut zu machen, indem sie zum Beispiel dann auch als Spitzel gearbeitet haben.
Sie hatten im vergangenen Jahr 100.000 Besucher in der Gedenkstätte. Das zeigt also, wie groß das Interesse an diesem Teil der DDR-Geschichte ist, die ja mit vielen tragischen Schicksalen verbunden ist. Wenn man hier durch diese Stadt geht, dann gewinnt man ab und zu den Eindruck, dass viele Touristen doch sehr überrascht sind, dass Bautzen eine so schöne Stadt ist. Viele haben offenbar immer noch den Ruf aus DDR-Zeiten im Ohr. Inzwischen ist Bautzen aber nicht nur ein architektonisches Kleinod, sondern auch eine der wirtschaftlichen Vorzeigestädte hier in Sachsen. Und dafür ist seit einigen Jahren auch Michael Böhmer verantwortlich als Bürgermeister für Wirtschaft, Finanzen, Bildung und Soziales. Herr Böhmer, ein guter Indikator für das Wohlergehen einer Kommune ist ja oft ihr Schuldenstand. Und da sehen Sie wirklich sehr, sehr gelassen aus, ne?
Ja, das stimmt. Wir haben also sehr niedrige Schulden im Vergleich zu Städten in gleicher Größenordnung. 170 Euro pro Einwohner. Wir haben sukzessive diese Schulden abgebaut und haben uns dadurch Freiräume geschaffen, um vor allen Dingen durch wegfallende Zins- und Tilgungsleistungen, Freiwilligkeitsleistungen in Form von Sozialleistungen, Sportleistungen, Kulturleistungen weiterhin zu erbringen.
Also 170 Euro pro Kopf verschuldet. Im Vergleich dazu die öffentliche Verschuldung in Deutschland liegt bei 21.000 Euro pro Kopf. Wie können Sie so einen fast schon ausgeglichenen Haushalt vorlegen?
Ja, wir haben eine sehr gute wirtschaftliche Entwicklung genommen. Wir wollten immer eine gleichmäßige Entwicklung in Bautzen haben. Man kann Wirtschaft nicht entwickeln, wenn Kindergärten, Kinderkrippen, Horte, Schulen, Kulturstätten und Sportstätten fehlen.
Wer sind denn Ihre wirtschaftlichen Aushängeschilder hier in der Stadt?
Ich würde mal zwei Namen nennen. Einmal die Firma Bombardier, die Straßenbahn in alle Welt baut, die wieder zu einer richtig gehenden Weltfirma geworden ist. Und dann der einheimische Betrieb, der Baubetrieb Henschke Bau, der sich enorm erweitert hat, enorm seinen Umsatz erhöht hat und dementsprechend auch viele Arbeitsplätze in Bautzen geschaffen hat, auch viele Ausbildungsplätze.
Wobei erstaunlich ist, dass Sie so viele Arbeitsplätze in Bautzen haben, aber trotzdem doch eine ja nicht wirklich kleine Arbeitslosigkeit. Ne? Ich glaube, bei 17% liegt sie im Augenblick. Wie kommt das zustande?
Ja, wir haben von der Anzahl der Arbeitsplätzen 590 pro 1000 Einwohner. Ich glaube, den besten Wert in Sachsen, wenn nicht auch den besten Wert in den neuen Bundesländern. Auf der anderen Seite stehen hinter diesen Arbeitsplätzen 25.000, also 17.000 Einpendler und 8.000, die nur aus Bautzen kommen. Das heißt, wir sind ein zentraler Ort für die Region, aber innerhalb der Stadt ist die Beschäftigung doch geteilt. Das kommt daher, dass die Stadt relativ klein ist. Und die Stadt in ihrer Größenordnung nicht mehr die vielfältigen und auch modernen Ausbildungsberufe stellen kann, die an sich notwendig sind. Da sind Städte wie Dresden und Leipzig im Vorteil.
Nun gibt es ja aus den alten Bundesländern Stimmen, die sagen, also es geht der ostdeutschen Städten wie Bautzen zum Beispiel schon viel besser als uns und trotzdem werden die immer noch aus dem Solidarpakt finanziert. Müsste es da nicht tatsächlich eine Korrektur geben, wenn es Bautzen schon so gut geht?
Also ich denke, wir haben die Gelder richtig eingesetzt, wie es ursprünglich vorgesehen war für Investitionen und sind auch den Altbundesländern, den Städten aus den Altbundesländern sehr dankbar. Wir würden uns freuen oder wir begrüßen es, wenn der Solidarpakt weiterläuft. Aber ich glaube, er sollte im Jahre 2019 auslaufen, damit wir auf eigenen Beinen stehen können. Der Vorteil von uns war, dass wir von einem niedrigen Niveau ausgegangen sind und viele Städte in den alten Bundesländern, vor allen Dingen in Nordrhein-Westfalen und in Baden-Württemberg, ein hohes Niveau an Ausgaben hatten und es nicht rechtzeitig vielleicht angeglichen haben an die veränderten wirtschaftlichen Verhältnisse.
Also Bautzen ist auf dem besten Wege, auf eigenen Beinen zu stehen, wenn man sich die Stadt anguckt. Wenn man vom wirtschaftlichen Erfolg in Bautzen spricht, dann muss man über einen Bautzener Exportschlager unbedingt sprechen, den Sie alle kennen, vermute ich jedenfalls mal. Das ist der Bautzener Senf. Der ist heute in Deutschland Marktführer in den neuen Bundesländern. So ist es, in den 5 neuen Bundesländern schmieren sich sogar 63% aller Senfesser den Bautzener Senf auf das Wurstbrot. Kein Wunder also, dass es hier in Bautzen auch ein Senfmuseum gibt. Und in diesem Museum führt kundig Adelheid Trenkler, die auch ein Senfkochbuch geschrieben hat. Frau Trenkler, wissen Sie oder können Sie sich erklären, warum der Senf aus Bautzen so dermaßen erfolgreich ist?
Ich denke schon, das liegt am Bautzner Senfrezept oder an den Rezepten. Marktführer ist ja der kleine Becher mit dem blauen Deckel, also der mittelscharfe Senf von Bautzen. Wir haben aber gerade in den letzten Jahren, vor 3 Jahren, die Senfstube eröffnet. Da entstand die erste Senfmanufaktur, wo wieder traditionell auf Granitsteinmühlen Senf hergestellt wird, was dann ein Jahr später das Werk in Kleinwelka übernommen hat und wir das Senfmuseum eröffnen können.
Das Rezept ist natürlich geheim, ne? Das können Sie jetzt hier auch nicht ausplaudern.
Nein, das erfahren auch wir Verkäuferinnen nicht, wir reden zu viel.
Was ist denn alles drin in diesem Senf? Das weiß man.
Ja, das Grundrezept weiß man. Das kann man sich sicher auch zu Hause selbst zusammenstellen. Das ist einfach aus Senfkörnern. Wir verarbeiten 3 verschiedene Sorten, den schwarzen, den braunen und den gelben Senf. Der wird zu Mehl gemahlen, wird mit Branntweinessig, Wasser, Zucker, Salz vermischt. Dies lässt man reifen und gibt dann die Gewürze dazu. Bei uns natürlich nicht nur Gewürze. Es gibt einen Biersenf, es gibt einen Weinsenf und sehr viel, was man sich auch zu Hause vielleicht aus einem Grundsenf selbst zusammenrühren kann.
Sie sind deshalb so kompetent, auch weil Sie selbst ein Jahr lang sämtliche Senfrezepte ausprobiert haben, daraus dann ein Kochbuch geschrieben haben. Haben Sie ein Lieblingsrezept aus Ihrem eigenen Buch?
Ja, schon. Gerade in der Weihnachtszeit, dann bevorzuge ich alle Geflügelrezepte, also Gans in Orangensenfkruste oder eben Hirschbraten in Preiselbeersenfbeize eingelegt. Sehr bekömmlich und sehr wohlschmeckend, sagt zumindest meine Familie.
Ist denn Senf wirklich so gesund, wie man das immer wieder liest? Haben Sie das auch bei sich selbst schon gemerkt?
Naja, ich fühle mich recht wohl. Das muss ich sagen. Ansonsten habe ich da immer ein bisschen Wissen mir bei Wikipedia Gesundheit herausgeholt, um auch Argumente zu haben. Und da macht die Freiburger Universität sehr viel in der Forschung. Also auf keinen Fall ist es schädlich, denn so gibt man ja auch zur Haxe Senf dazu, nicht nur weil es gut schmeckt, sondern weil es eben auch der Verdauung hilft.
Dankeschön. Wenn Sie übrigens Interesse, liebe Hörerinnen und Hörer, an diesem Senfkochbuch haben von Frau Trenkler, dann schauen Sie einfach mal auf unsere Internetseite www.dradio.de, gehen dort auf Deutschlandradio Kultur, klicken auf Sendungen von A bis Z und wählen die Deutschlandrundfahrt und finden dort sämtliche Informationen zum Nachlesen und auch zum Nachhören. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, bei unserem Publikum hier in Bautzen und bei unseren Gästen natürlich.
Deutschlandradio Kultur. Überall. Im Internet unter www.dradio.de. Länderreport.
Bürgerarbeit in Sachsen-Anhalt, Thüringen und Bayern. Zum Länderreport ein herzliches Willkommen. Am Mikrofon ist Claudia Pires. Vorbild für die Bürgerarbeit ist das Land Sachsen-Anhalt. Hier wurde das Modell entwickelt, das Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen nun bundesweit erproben will. Und schon ist der Streit wieder da. Während die einen von der Chance für Langzeitarbeitslose schwärmen, warnen die anderen vor der Gefährdung regulärer Jobs auf dem ersten Arbeitsmarkt.
Uwe Meyer leitet die Arge der Stadt Hof in Nordbayern. Wenn man ihn nach einem gelungenen Beispiel für Bürgerarbeit fragt, erzählt er gern von der Hundesteuerdame.
Die Dame ist von der Kommune angestellt worden und hatte die Aufgabe, im Stadtgebiet Hundebesitzer anzusprechen, deren Hund erkennbar über keine Hundesteuermarke verfügt. Sie selber hat keinerlei Befugnisse, aber allein das Ansprechen führt wohl im Normalfall dazu, dass die Leute dann ihren Hund anmelden. Also die Stadt hat das bestätigt, dass das erfolgreich und wirksam war und die Frau ist auch tatsächlich dann fest übernommen worden.
Ziel erreicht. Die Langzeitarbeitslose ist wieder im Berufsleben und der Staat spart obendrein Geld. Bei den sogenannten Stadtteilläufern ist es ähnlich.
Die in dem Bahnhofsviertel für Ordnungszeugen als Ansprechpartner zur Verfügung stehen, für Touristen, Ortsunkundige und auch gleichzeitig im Auge haben, zum Beispiel auf Spielplätze, Grünanlagen, und rein durch die Präsenz bewirken, dass also Vandalismus und solche Dinge weniger vorkommen.
Uwe Meier leitet ein Modellprojekt für Bürgerarbeit im Oberfränkischen Hof, einer strukturschwachen Region. Hier im Norden Bayerns liegt die Arbeitslosigkeit bei 6,5%, deutlich über dem bayerischen Durchschnitt von 4,8. Das Projekt Bürgerarbeit läuft hier seit 2 Jahren.
Es geht um ca. 40 Bürgerarbeiter, die tatsächlich eine Tätigkeit auf dem zweiten Arbeitsmarkt ausüben, nachdem man festgestellt hat, dass sie mittelfristig für andere Tätigkeiten nicht in Frage kommen. Davon sind 30% in feste Beschäftigungsverhältnisse gekommen. Das ist ein Ergebnis, das wir so nie erwartet hätten.
Billig ist dieser Erfolg nicht. Ein langzeitarbeitsloser Single kostet das Arbeitsamt normalerweise rund 800 Euro pro Monat. Ein Bürgerarbeiter kostet rund 1.300 Euro. Das weiß auch Christine Hadertauer. Im fernen München verfolgt Bayerns Sozialministerin die 26 bayerischen Bürgerarbeitskonzepte genau. Höhere Kosten hält sie grundsätzlich für vertretbar.
Es ist ein Teil, sind sowieso Kosten. Und der andere Teil, den würde ich wirklich unter präventiven Gesichtspunkten als sehr lohnend ansehen.
Wenn sich ein Langzeitarbeitsloser gegen Bürgerarbeit sträubt,
dann machen wir in Bayern es eigentlich am konsequentesten von allen Bundesländern so, dass dann eben die Transferzahlung gekürzt wird.
Uwe Meier in Hof bestätigt das aus der Praxis. In einigen Fällen haben seine Mitarbeiter ihren Kunden die Stütze um die Hälfte gestrichen.
Also es hat sich gezeigt, dass ein gewisser Zwang durchaus zum Erfolg führt. Gerade bei den jungen Leuten werden sie ohne Zwangsmaßnahmen kaum was erreichen. Also es gibt einen bestimmten Prozentsatz, dem sie nur über solche Methoden beikommen.
Für Meier liegt der größte Erfolg des Modellprojekts Bürgerarbeit darin, dass es Langzeitarbeitslosen neue Zuversicht gibt, weil sie eine Aufgabe und einen geregelten Tagesablauf haben.
Es war unglaublich, wie selbst in diesen 3-4 Monaten die Entwicklung dieser Bürgerarbeiter war. Jegliche Beschäftigung, und mag sie auch noch so schlecht bezahlt und niedrig qualifiziert sein, ist besser als eine Dauersubvention über staatliche Leistungen.
Dennoch, euphorisch ist Meier nicht. Die Zahl der Bürgerarbeitsstellen ist begrenzt. Wenn Meier hört, man solle Langzeitarbeitslose in der Kinderbetreuung einsetzen, schüttelt er nur den Kopf. Auch Schneeschippen im Winter kommen nicht in Frage.
Weil es sich um Pflichtaufgaben der Kommune handelt. Und in den anderen Fällen, auch im sozialen Bereich, gibt es Tätigkeiten, die ich einfach nicht machen darf mit Beschäftigten auf dem zweiten Arbeitsmarkt. Es soll ja kein regulärer Arbeitsplatz verschwinden.
In Thüringen hatte es bis zum September 2009 auch schon mal ein Modellprojekt zur Bürgerarbeit gegeben. In Schmölln im Altenburger Land erhielten über die Dauer von 2 Jahren Langzeitarbeitslose einen sozialversicherungspflichtigen Job im sogenannten gemeinnützigen Sektor.
Wirtschaftsminister Matthias Machnik:
Viele haben ja über Langzeitarbeitslosigkeit einen Lebensstil auch entwickelt, der sie gar nicht mehr in die Lage versetzt, Leistung zu bringen. Und ich glaube, mit dem Instrument der Bürgerarbeit können wir Menschen wieder an Leistung heranführen. Wir können ihnen auch wieder Selbstvertrauen vermitteln und damit hoffentlich auch wieder eine Brücke bauen in den wirklichen Arbeitsmarkt.
In Schmölln heißt das konkret 15. 15 Menschen von 135 haben den Sprung auf den ersten Arbeitsmarkt geschafft. Gebraucht werden die Bürgerarbeiter, vor allem weil die Kommunen strikt Personal abbauen mussten. Es kann also sein, dass der ehemalige Hausmeister von einst nun als Bürgerarbeiter zurückkommt. Das kostet die Kommune nichts. Den Preis zahlen Land und Bund. Der Hausmeister wird nun allerdings auch weniger kosten als vorher. Bedarf ist reichlich, auch in einer Verwaltungsgemeinschaft an der sächsisch-thüringischen Grenze.
Die Gemeinden haben sehr viel Arbeit, also im grünen Bereich. Wir würden wirklich Menschen brauchen, die was für das Gemeinwohl tun könnten.
Die Projekte sind auf 3 Jahre befristet. Arbeit wäre da, die Menschen auch, sagt der Leiter der kleinsten Verwaltungsgemeinschaft des Landes, Gerd Werner.
Es geht schon ums Geld, aber es geht um manchen einfach um die Kommunikation, wieder mal unter Leute zu kommen und wirklich mal eine sinnvolle Arbeit zu machen. Und das ist eigentlich ein Hauptproblem.
Allerdings ist bei der Bürgerarbeit der Erfolg nicht langfristig garantiert. Das zeigt uns das Beispiel aus Kelbra, das uns Susanne Arlt vorstellt.
Das Städtchen Kelbra liegt im Süden von Sachsen-Anhalt am Fuße des Kyffhäusers. Die Landschaft hier ist lieblich. Sattgrüne Wiesen und goldgelbe Weizenfelder umrahmen die Dörfer. Wohl deshalb trägt die Verwaltungsgemeinschaft, zu der auch Kelbra gehört, den Namen Goldene Aue. Ronald Kopp stammt aus Kelbra. Seinen Job hat der gelernte Betonwerker schon vor vielen Jahren verloren. Als Bürgerarbeiter pflegt er zusammen mit 14 Kollegen die Rasenflächen der Königspfalz Tilleda, baut für die Ausstellung altertümliche Holzwerkzeuge nach.
Ich bin auch froh, dass ich das hier oben so ergeben hat. Wenn man zu Hause sitzt, ist es nicht so gut. Es bringt schon was, auch mit den Kollegen. Weil ich bin so ein Mensch, ich kann nicht immer alleine sein. Ich brauche welche, mit denen ich zusammen bin und das alles. Und von der Seite her ist schon wirklich schön hier oben.
Auch im Tal in Kelbra sind 85 Menschen als Bürgerarbeiter beschäftigt. Sie helfen in Sportvereinen und Kindergärten aus, halten die Plätze und Parks der Stadt sauber. Ernst Hofmann ist Leiter der Verwaltungsgemeinschaft Goldene Aue. Das Modellprojekt Bürgerarbeit ist ein Segen für die Region, findet er.
Viele Dinge könnten wir gar nicht mehr so leisten. Ich bin eigentlich der Meinung, Deutschland ist eigentlich reich genug, sich auch solche sozialen Projekte auch zukünftig zu leisten.
Parallel zu ihrer Bürgerarbeit müssen sich die Teilnehmer auch weiterhin um einen Job auf dem ersten Arbeitsmarkt bemühen. In Sachsen-Anhalt haben insgesamt 1.800 Langzeitarbeitslose an dem Projekt Bürgerarbeit teilgenommen. Und 10% von ihnen gehen jetzt wieder einem regulären Job nach. Nora George kennt die Sorgen von Ernst Hofmann. Die Geschäftsführerin der Arbeitsagentur in Sangerhausen ist für die Verwaltungsgemeinschaft Goldene Aue zuständig.
Bürgerarbeit kann letztendlich nur ergänzen. Wenn man über Bürgerarbeit die gesamte Struktur einer Gemeinde aufbauen oder erhalten will, die Infrastruktur, Ordnung, Sauberkeit, Sicherheit, das kann auf Dauer nicht funktionieren, wäre auch nicht richtig. Es kann also nur ergänzend sein.
Zurück zur Königspfalz Tilleda. Ronald Kopp weiß, dass im nächsten Jahr das Modellprojekt Bürgerarbeit in Kelbra endet.
Was anderes, wenn ich jetzt mal wegen 3-4 Jahre zu Hause gewesen wäre und würde jetzt eine Arbeit kriegen, wäre schon eine Umstellung mit dem Aufstehen und mit allem, was mir nebenbei noch so. Es wäre schwieriger, auf jeden Fall. Ich wäre auf jeden Fall jetzt, wenn es hier vorbei ist, so schnell wie möglich wieder eine Arbeit zu kriegen, was ich vielleicht vorher gar nicht so dran gedacht hätte.